Ich freue mich, dass ich euch alle sehe und ihr hört mich hoffentlich. Mein Mikro ist an, glaube ich. Ja, perfekt, super. Genau, eigentlich ist dieser Tag und das Thema der Predigt würde viel besser passen zum ganz anderen Wetter. Nämlich, eigentlich müsste es düster sein und kalt und irgendwie so eine Weltuntergangsstimmung. Jetzt haben wir halt so ein tolles Wetter. Passt gar nicht, aber das kriegen wir trotzdem hin. Das Thema, was wir nämlich heute haben, da geht es um Krisen. Und ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit, wie wir Menschen mit Krisen umgehen. Und das ist eine ganz interessante Thematik. Und ich würde jetzt mal auf die Präsentation schalten. Sehe ich das dann da oben auch? Hier unten kriege ich das auf den Forschermonitor auch? Oh, perfekt, super. Also, Alfred hat ja eben schon ein paar Sachen über mich gesagt. Also wir sind 7 Leute zu Hause. Ich selber bin halb Italiener und halb Deutscher. Habe viele Jahre bei Operation Mobilisation auch im Missionswerk gearbeitet und bin jetzt bei CCLI, mache ein bisschen Musik. Also Klavier und Gitarre spiele ich und habe mich sehr erfreut an eurem Dienst heute Morgen. Und aus Krisen gestärkt hervorgehen, das ist, scheint so ein bisschen so in sich so ein Widerspruch zu sein. Wie kann man aus einer Krise gestärkt hervorgehen? So ein bisschen hat der Alfred es eben schon angedeutet, so mit diesen Muskeln, das ist tatsächlich so, wenn man Muskeln hat, jeder hat so ein paar davon, dann trainiert man die und meistens ist es ja, man hebt was Schweres, man strengt sich an, man schwitzt und anschließend hat man mehr Power als vorher. Es gibt so ein paar Muskeln, die kann man ganz schnell bewegen und dazu animieren, größer zu werden, stärker zu werden. Aber wenn wir uns die Welt angucken, dann muss man sich ja wirklich fragen, was geht denn eigentlich gerade ab? Also wenn wir vor ein paar Jahren, vor anderthalb Jahren haben wir noch gehört, irgendwie ja, Putin zieht irgendwie Truppen an der Grenze zusammen und jeder war am Spekulieren, macht das nicht. Und auf einmal sind wir mittendrin. Und ich habe mal geguckt, was sind so die 10 größten Krisen, die wir weltweit im Moment haben. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Und Krisen passieren überall. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich darüber zu entscheiden hätte, welche Krise löse ich in welcher Reihenfolge zuerst, wo fange ich an, kümmere ich mich erstmal um das Thema mit der Ukraine und sorge dafür, dass das Essen dahin kommt, wo Leute hungern oder gucke ich irgendwie die Umverteilung des Überflusses aus unseren westlichen Ländern und gucke, dass ich den Hunger erst, also ich kriege es nicht hin, ich habe keine richtige Lösung, ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der eine Lösung hat, aber mir geht das viel, viel zu hoch und ich merke, ich komme an meine Grenzen und ich merke auch, das ist zu hoch für mich, das ist, belastet mich, das nimmt mich mit und ich fange an, mir selber Sorgen zu machen, wenn ich mir das angucke und so, das so massiv vor Augen geführt bekomme, was so passiert. Natürlich guckt man, auch wenn man sich vorbereitet für eine Predigt, nach Wikipedia und schaut mal, wie steht denn dort die Definition des Themas Krise. Und es ist interessant, dass es da heißt, es geht um eine Meinung, eine Beurteilung, oftmals auch um das Thema eine Zuspitzung, etwas kommt zusammen und es entsteht ein Handlungsbedarf. Und Krisen haben immer Auswirkungen auf Menschen. Und es gibt ja unterschiedliche Kategorien von Krisen. Es gibt persönliche Krisen, es gibt ja so Krisen, wie wir sie in der Welt haben, politische Krisen, aber es gibt auch Gemeindekrisen. Und viele Gemeinden nehmen das erst dann wahr, wenn sie mittendrin sind. Und ein Teil dieser Predigt soll uns heute darauf aufmerksam machen, dass man mit sehr, sehr geschärftem Blick im Leben sein soll. Und das bezieht sich auf Familien, auf Beziehungen zwischen Mann und Frau, auf alles Mögliche. Und da wollen wir heute mal drauf gucken. Es gibt dieses chinesische Schriftzeichen, fand ich auch ganz interessant. Dieses Zeichen besteht aus 2 Symbolen und einmal steht da Gefahr und Chance. Auch interessant, mal so drauf zu gucken, wie eine Krise beschrieben wird in anderen Kulturen. Und ich glaube, den wesentlichen Unterschied macht es, wie gehen wir mit Krisen um. Und da wollen wir heute ein bisschen einsteigen. Und es gibt hier, ich glaube nicht, dass man es so gut lesen kann, auf die Frage, reagiert denn jeder gleich auf Krisen? Es gibt hier dieses Training der Tiere. Und dann sagt der Herr am Schreibtisch, sagt, damit alle gleich gerecht behandelt werden, und da sind die verschiedenen Tiere, die an dieser Schule mitmachen, klettert mal alle auf einen Baum. Das ist ja das, was wir immer uns so wünschen und vorstellen, irgendwie so eine einfache Lösung zu haben, damit wir sagen, hier ist die Faustformel und bitte, die Erwartung kann ich jetzt schon gleich mal beiseite tun. Ich werde heute keine perfekte Lösung für jeden anbieten können, aber ich hoffe, dass ich euch ein paar Gedanken mitgeben kann, die euch helfen, mit Krisen oder mit Gedanken in einer Krise besser umzugehen. Wir kennen, und ich möchte da mal einsteigen, zwei ganz bekannte Krisen in der Bibel und die möchte ich so ein bisschen vergleichen. Und hier geht es auch um den Umgang mit Krisen. Wir kennen alle die Geschichte, wie der Judas Iskariot Jesus verraten hat. Da war auf einmal diese Verlockung mit dem Geld und er wollte ja was bewirken und hat dann gesagt, okay, ich nehme das Geld und ich liefere euch Jesus aus. Das war Verrat der besten Couleur, wie man sagen würde. Das war so die eine Person, die wir uns in der Bibel angucken. Und dann haben wir eine zweite Person, den Petrus. Und wir kennen das alle. Petrus, der mit ganz großer Klappe gesagt hat, also wenn alle weggehen, ich werde an deiner Seite stehen, Herr. Auf mich kannst du dich verlassen. Also ich bin hier wirklich an deiner Seite bis im letzten Moment. Und dann gab es diese Szene in dem Hof, wo dann auf einmal Leute sagen, sag mal, bist du nicht auch einer von denen, die mit diesem Jesus abgehangen haben? Und er, ich? Also bitte jetzt mal. Ach doch, du warst es doch. Und auf einmal merkt er, er kriegt Angst, er kriegt Panik. Was geschieht, wenn ich jetzt hier so öffentlich gemacht werde? Werde ich dann auch verhaftet? Und er sagt dann, ich kenne diesen Mann nicht und rennt weg. Und vorher hat Jesus ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, noch ehe der Hahn kräht. Ich glaube, wir kennen alle diese Geschichte. Deswegen brauche ich die jetzt nicht wortwörtlich vorzulesen. Die beiden Geschichten, die behalten wir uns mal im Kopf. Der Judas verrät seinen Herrn und wir dürfen nicht den Fehler machen, Judas so generell als den bösen Jünger abzutun. Das wäre falsch. Judas war mit Jesus unterwegs und hat viel, viel Zeit mit ihm verbracht. Er hatte vielleicht diese Schwäche, dass er etwas bewirken wollte, dass er vielleicht das Geld auch ganz gerne gehabt hat, aber generell darf man nicht den Fehler machen zu sagen, Judas war der schlechte Jünger. Das würde Judas nicht gerecht werden. Wie kommt es denn zu Krisen? Wir wissen ja, im Prinzip, als die Schöpfung zu Ende war, steht am Ende immer dieser kleine Satz, und Gott sah, dass es gut war. Also alles, was von Gott kommt, ist gut. Er machte alles gut, er machte dich gut, er machte Beziehungen gut. Er gab dem Mann eine Frau, die beiden lebten in einem wunderschönen Garten und der Mensch ist letztendlich der, der diese Perfektion zerstörte durch den Ungehorsam. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass das eigentlich der wesentliche Knackpunkt ist. Viele kommen ja in Krisen immer zu dem Punkt, dass sie sagen, warum lässt Gott das zu? Ja, und das ist so auch eine Verkürzung, die eigentlich nicht richtig ist. Und wir müssen uns auf den Weg machen und gucken, wie müssen wir mit diesen Situationen, mit diesen Krisen umgehen. Und ich denke, eine wesentliche Sache ist, wir müssen uns vergegenwärtigen, Krisen sind normal. Krisen gehören zum Leben dazu. Und ich mache es gerne am Beispiel von Gemeinden fest. Gemeinden, und da kommen wir auch nachher noch zu, die anfangen, die aufgebaut werden, die wachsen und auf einmal passiert irgendwas, irgendein Pastorenwechsel, irgendeine neue Person kommt, irgendeine alte Person geht, etwas aus dem Rhythmus, gerät aus dem Rhythmus, es bilden sich Lager und teilweise denkt man sich wirklich, hey, ist das hier christliche Gemeinde, was hier gerade abgeht und es kommt zu einer Krise, die Hälfte sagt, wir kommen nicht mehr und ich suche mir was anderes und habt ihr alle schon gehört? Und dann ist oftmals der Umgang der Leitung einer Gemeinde im besten Fall hemdsärmlich. Und ich will da gar nicht jetzt irgendwen anklagen, aber man wird ja von Krisen überrascht, weil alles bisher so gut lief und auf einmal fehlt einem die Lösung, wie gehe ich mit den Krisen um? Und das ist eins der wesentlichen Probleme, denen wir begegnen. Deswegen würde ich immer für mich selber und auch euch als Empfehlung oder als Bitte auf den Weg mitgeben, habt die Augen auf, seid euch dessen bewusst und darüber im Klaren, Krisen gehören zum Leben dazu und wir müssen eigentlich immer so ein bisschen mal so ein, wie so ein U-Boot, so mal das Seerohr ausfahren und gucken, ah, alles in Ordnung oder sind wir bereits schon in einer Situation, wo sich eine Krise anbahnt. Also dieses Bewusstsein, aufeinander zu achten und zu gucken, wo stehen wir gerade? Wo stehe ich gerade in meiner Beziehung mit meiner Frau, mit meinen Kindern, in der Familie oder mit sonstigen Beziehungen? Also wir müssen vorbereitet sein. Und im 1. Korinther 16, da steht, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Das ist eine wichtige Formel, die wir uns mit nach Hause nehmen können. Aber da steht es auch drin, dieses seid wachsam. Und das zweite, Hebräer 13, wir müssen uns im Klaren darüber sein, egal wie schön wir es uns hier im Leben eingerichtet haben, das ist nicht unsere Final Direction, nicht unser Endpunkt, der Zielpunkt unserer Reise. Und wir halten oft an Dingen so fest, gedanklich oder gefühlsmäßig, weil wir uns nicht darüber im Klaren sind, das ist hier nur eine Durchgangsstation. Und das Beste kommt immer noch. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, auf dieser Erde wird es keinen perfekten Frieden geben. Und wir haben eben das in dem Lied gehört, Anker dieser Zeit. Dieser Anker, der in Jesus Christus ist, der zeigt uns, dass es eine Zukunft geben wird für uns. Wir sollen nicht in diesem Jenseits leben, das sage ich nicht. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, egal wie gut wir es uns hier eingerichtet haben, das ist nicht der Zielpunkt unserer Reise, das ist nicht unsere Bestimmung. Und ein dritter Aspekt in Lukas 21 ist die Prophetie da. Es wird so sein, ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Das Thema Endzeit drücken wir immer so ein bisschen weg, weil da sind so viele Symbole drin, die wir nicht richtig deuten können, die uns vielleicht auch Angst machen oder unsicher machen. Wenn wir diese drei Sachen haben, vorbereitet sein, also wachsam, stark im Glauben und uns im Klaren darüber sein, das ist nicht das, was Gott für uns in Ewigkeit haben möchte. Wir schauen uns an Beziehungen untereinander und allein schon in den Beziehungen, die wir leben, sei es auf der Arbeit, sei es die persönliche Entwicklung, ist so viel Potenzial für Krisen drin. Ich möchte einige ganz kurz anreißen. Und wir können gerne nach dem Gottesdienst, könnt ihr nochmal auf mich zukommen, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid. Aber ich will euch das einmal ganz kurz zeigen. Es gibt so Phasen, die durchlaufen Menschen. Und ich merke das oft an Kindern, an meinen eigenen Kindern. Jetzt sitzen gerade ein paar davon hier. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich euch da mal ein bisschen mit reinnehme. Aber manchmal sagen Kinder sowas wie, oh Papa, du fährst Auto, das will ich auch. Und für Kinder ist es ja nur das Drehen am Lenker. Und das ist Autofahren, das kann ich auch. Ja, und das ist eine unbewusste Inkompetenz. Und diese unbewusste Inkompetenz führt zu einer Fehleinschätzung, zu einer Überschätzung. Das kann man in unterschiedlichen Bereichen sehen, ob in der Arbeit oder in anderen Situationen. Danach kommt eine bewusste Inkompetenz, nämlich dann, wir bleiben bei diesem Beispiel mit dem Autofahren, wenn dann auf einmal das Kind im Fahrschulwagen sitzt und der Fahrlehrer sagt, da unten die drei Pedale und da der Spiegel und der Rückblick über die Schulter und die Außenspiegel und nicht zu schnell und auf die Schilder achten und hier rechts vor links. Und diese ganzen Regeln, die wir lange Auto fahren, da grinsen einige schon so im FF, machen, aber auf einmal merken die, ho, das ist ja nicht nur Drehen am Lenkrad. Also wir merken auf einmal, oh, ich stelle fest, ich bin gar nicht so perfekt ausgestattet mit all dem, was ich vorher immer dachte. Und dann kommt eine unbewusste Kompetenzphase, wo Leute auf einmal merken, da entstehen Dinge, Fähigkeiten, aber sie kriegen das selber gar nicht mit. Und da muss oft so ein Impuls von außen kommen. Da muss vielleicht jemand von den Geschwistern, von den älteren oder jüngeren Freunden einfach mal sagen, hey, ich sehe da was in dir, das haben andere noch nicht gesehen. Geh doch mal in dieser Richtung weiter. Und oftmals ist so ein Impuls, so eine Ermutigung oder so eine Begleitung dann notwendig. Und das führt dann dazu, dass man eine bewusste Kompetenz erreicht. Dann weiß man, was man tut. Man hält sich am besten in dieser Zone auf. Ja, und dann ist die Geschichte zu Ende. Nein, sie beginnt von vorne wieder. Man wird auf einmal vielleicht aus der Gemeinde in die Gemeindeleitung geholt. Oder man hat bisher immer nur zu Hause geklimpert und auf einmal wird man ins Musikteam geholt. Und dann beginnt eigentlich diese ganze Phase wieder von neuem. Und jede dieser Phasen, das ist der Grund, warum ich das mal hier aufgezeigt habe, birgt eigentlich ein Potenzial für Krisen. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, wir sind in einer ständigen Entwicklung als Menschen und auch in einer Gemeinschaft. Deswegen immer Augen auf und sich darüber im Klaren sein, es gibt viel, viel Potenzial für Krisen und Krisen sind normal. Wir müssen nur gut damit umgehen. Und ich kann noch schon mal einen kleinen Vorschau geben. Es gibt nachher noch eine ganz Mini-Zusammenfassung, wo drei ganz wichtige Tipps mitgegeben werden, die man sich wirklich in der Praxis auch anwenden kann, um gerüstet zu sein, um mit Krisen gut umzugehen. Ja, wie geht man denn jetzt mit Krisen um? Egal, ob im persönlichen Leben oder in der Gemeinde. Es gibt so einen Pfad, so nenne ich den mal, das ist der Pfad Krisenmanagement ohne Erfolg. Und das sieht man ganz häufig in Organisationen, in Gemeinden. Da entsteht irgendeine Art von Verwirrung und es wird nicht viel darüber geredet. Dadurch entsteht Unsicherheit, aus der Unsicherheit entstehen Ängste. Wie geht es denn weiter? Man wartet ab, mal gucken, was passiert. Ist so eine typische Haltung. Man wird inaktiv, man geht auch dann vielleicht nicht immer zum Gottesdienst, wenn man es mal auf Gemeinde bezieht. Es entsteht ein Stillstand, das schöne Momentum, diese Bewegung, dieses Neue, was da entstanden ist, das hört auf. Es gibt Misserfolge und am Ende gibt es Frust und Fluktuation. Jetzt das Krisenmanagement im positiven Sinne. Wir überschreiben das Ganze jetzt mal. Wenn wir mit Klarheit unterwegs sind, Dinge klar ansprechen, miteinander, dann entsteht eine Sicherheit. Dann entsteht Mut. Aus Sicherheit entsteht Mut und dann fangen wir an, wieder zu handeln. Wir wissen, der Stillstand ist nicht das, was uns weiterbringt. Wir werden aktiv, wir machen Fortschritte, kleine Schritte sind es manchmal nur und wir sehen auf einmal, oh ja, da geht wieder was. Und das ist dann ein schönes, ermutigendes Erlebnis, was wir da miteinander haben. Und es kommt zu Motivation und Wachstum. Das ist eine Art, wie man einfach mal auf so eine Krise oder auf so eine potenzielle Krise schauen kann, dass man sich im Vorfeld überlegt, wie gehe ich damit um, wie transparent will ich reden und wie transparent möchte ich auch mit den Dingen, die mich beschäftigen, umgehen. Wir kommen gleich nochmal zurück auf den Judas und auf den Petrus. Es gab da auch unterschiedliche Reaktionen. Der Judas hat auf einmal gemerkt, hey, das wollte ich gar nicht. Und dann heißt es, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er Jesus zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge zu den hohen Priestern zurück und sagt, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Sieh du zu. Er schmiss das Geld weg und dann ging er fort und er hängte sich. Das ist das Ende von Judas. Ein Moment, wo er vielleicht falsch gehandelt hat und dann ist er mit diesem ganzen Versagen alleine und er findet keine andere Lösung, als zu sagen, mein Leben ist nichts mehr wert. Und ich finde es unfassbar schlimm, wenn Menschen, wenn Christen zu so einem Ergebnis kommen. In meiner Arbeit bei CCLI, wir beschäftigen uns mit Musik, mit Liedrechten, gucke ich immer danach nach jungen Bands. Ich höre viel YouTube und alles Mögliche. Da habe ich vor kurzem, das stimmt jetzt gar nicht, bei mir ist das Wort vor kurzem oder neulich umfasst manchmal so eine Zeitspanne von bis zu 7 Jahren. Also vor einiger Zeit habe ich eine Band gefunden. Ich fand, die haben tolle Songs geschrieben, habe dann mal auf deren Website geschaut und dachte, diese Lieder, die brauchen wir bei CCLI, damit Gemeinden diese Lieder kennenlernen und singen können. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, habe dann eine E-Mail hin und her geschrieben, habe dann mit dem Typen telefoniert, habe gesagt, hey Leute, das gefällt mir richtig gut, was ihr da macht. Ich würde gerne eure Lieder bei CCLI anbieten, damit andere Gemeinden das machen können. Können wir nicht mal irgendwie was machen? Ja, und dann sagte er, so druckst du so rum, sagte er, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich sage, können wir helfen, kann ich irgendwas machen? Und dann sagte er, ja, nee, wir sind im Moment jetzt erstmal raus, unser Leadsänger, der auch die ganzen Songs geschrieben hat, hat sich umgebracht. Und da denke ich mir, wie kann das passieren, dass eine Krise in einem Leben so massiv ist, dass jemand keine andere Möglichkeit mehr findet, als zu sagen, ich nehme das Leben, das Kostbarste, was mir Gott gegeben hat, das nehme ich und gebe es weg. Und das darf nicht passieren. Und wir schauen uns den anderen an, den Petrus. Und da lesen wir so ein paar Hinweise in Lukas 24, Vers 8. Die Jünger gingen weg vom Grab, als Jesus auferstanden ist, verkündeten es den Elf. Das lässt darauf deuten, dass Petrus dabei war. Oder in Matthäus 28, aber die Elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Unterschiede, die wir haben, dass der Judas hat sich isoliert. Er hat seine Sache gemacht und konnte, nachdem er gemerkt hat, das war ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, da hieß es ja, wir haben es noch in den Ohren, er ging weg. Und der Petrus, ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, aber das muss ja unfassbar demütigend für ihn gewesen zu sein. Er wusste, ich habe meinen Herrn verraten, ich habe die große Klappe gehabt und trotzdem bei den Jüngern mit abzuhängen. Vielleicht wusste der eine oder andere auch, was in dieser Nacht geschehen ist, weil immerhin kam er ja relativ dürftig bekleidet nach Hause. Er ist ja so erschrocken da weggesprungen, dass er sein Gewand hat fallen lassen. Und vielleicht hat der eine oder andere gefragt, hey, was ist los mit dir? Du bist ja völlig aufgelöst. Aber er blieb dabei und Petrus wollte weiterhin diese Gemeinschaft. Und dann, wir kennen alle diese Geschichte später am See, wo die Versöhnung stattfindet und wo ihm auch die Vergebung zugesprochen wird. Umgang mit Krisen. Es heißt irgendwo, wenn ein Diener Gottes fällt, ist es nicht entscheidend, wie tief er stürzt, sondern dass er in Gemeinschaft bleibt und sich nicht absondert. Ich wiederhole den Satz. Wenn wir Christen fallen, ist es nicht entscheidend, wie tief wir fallen, sondern dass wir nicht die Gemeinschaft aufgeben. Und dazu möchte ich jeden Einzelnen ermutigen. Das muss ich mir selber immer sagen, weil wenn man sich schämt für irgendwas, was schiefgelaufen ist, dann möchte man sich isolieren, dann möchte man weg. Man möchte nicht gesehen werden, man möchte nicht, dass jemand fragt, hey, was ist mit dir? Ich sehe doch, mit dir ist was. Und ich bitte euch eindringlich darum, dass ihr in der Gemeinschaft bleibt. Krisen entstehen auch, wenn Dinge sich im Positiven verändern. Ich habe es eben gesagt, wenn Gemeinden zum Beispiel eine Wachstumsphase erleben, dann ist es ja so, gesunde Dinge wachsen. Und ich habe definitiv keinen grünen Daumen, aber jeder weiß, wenn man eine Pflanze ans Licht stellt, ein bisschen Wind dazu gibt, haben wir eben gelernt, Wind ist wichtig, ein bisschen Wasser, dann sollte das so sein, dass eine Pflanze wächst und gesunde Dinge wachsen. Und da gibt es auch so eine Kette, die wir uns vor Augen führen müssen. Denn Dinge, die wachsen, verändern sich. Ich sehe das bei meinen Kids. Die waren irgendwann mal so einen halben Meter groß und man konnte die auf dem Arm so in der Hand so rumtragen und auf einmal reden die mit jemand und stellen Forderungen und wollen zocken oder Fernsehen gucken oder was auch sonst. Das verändert sich. Und manche Veränderungen, der wir begegnen, im Persönlichen oder auch in der Gemeinde, die fordert uns heraus. So, und wie gehen wir jetzt mit diesen Herausforderungen um? Vielleicht ist eine Herausforderung ein anderes Wort für eine Krise. Herausforderungen sollten uns dazu führen, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, dass wir uns zu ihm hinwenden. Und wenn wir Gott vertrauen, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass wir in den Gehorsam geführt werden. Wir sollen in die Bibel gucken, in Gottes Wort nachhören. Und es gibt wirklich für jede Situation, gibt es einen Hinweis in Gottes Wort, den wir auch im Alltag anwenden können. Dieses Vertrauen führt dann zum Gehorsam. Und Gehorsam macht uns gesund. Und wie eben auch bei dieser anderen schematischen Darstellung, hier hört es nicht auf. Und wenn wir gesund sind, dann gesunde Dinge wachsen. Und das geht wieder weiter. Es ist auch wieder hier ein Kreislauf. Also lass uns das wirklich vor Augen halten, dass immer dann, wenn Veränderungen in unserem Leben aufkommen, müssen wir vorbereitet sein und müssen uns leiten lassen, wie wir damit umgehen. Und Am besten lassen wir uns von Gott leiten, im Gebet und aus seinem Wort. Und ich bin so jemand, der so gerne für sich so Kernsätze mitnimmt, und zwar ganz kompakt, und die auch gegen mich wirken lasse. Weil als Musiker bin ich natürlich auch emotional, das ist logisch, auch wenn vielleicht viele mich so mehr als so den Businessman sehen oder was auch sonst, aber da steckt auch so ein kleines Emotionchen in mir drin, und von daher reagiert eigentlich jeder Mensch, reagiere ich genauso. Und ich wollte mir gerne so einen Schutzwall von Dingen bauen, und das ist jetzt mein persönlicher Tipp. Den kann man nehmen, den kann man auch verwerfen, aber mir hat er sehr geholfen. Und zwar habe ich mir so 3 Krisenhelfer mitgebracht, und die funktionieren. Ich mache das über Jahre hinweg schon, und die funktionieren wirklich. Der erste Krisenhelfer ist für mich Prediger 3, Vers 1. Da steht in ziemlich vielen Beispielen, dass alles seine Zeit hat. Für mich heißt das, egal in welcher Phase des Lebens ich mich befinde, wenn es super läuft, muss ich wissen, alles hat seine Zeit. Das heißt, danach wird es eine Phase geben, wo es nicht super läuft. Und umgekehrt, wenn es total daneben ist, wenn ich am liebsten schreiend weglaufen würde, dann ist es eine Ermutigung für mich, denn alles hat seine Zeit. Und etwas später steht in Prediger 3, Vers 11, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, jeder von uns wurde von Gott so genetisch kodiert, sag ich mal, dass wir eigentlich den Blick dafür haben, es hört hier nicht auf. Das war Tipp Nummer 1. Prediger 3, Vers 1, alles hat seine Zeit. Da klingelt meine Uhr. Das zweite, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dankbar in allem. Das ist für viele ist es so ein absurder Bibelvers, wie kann man denn dankbar in allem sein? Ist schwierig, glaubt es mir. Ich hatte vor einiger Zeit einen ganz wichtigen Termin, bin rechtzeitig losgefahren, weil ich wollte nicht zu spät fahren, ich wollte nicht zu schnell fahren, und man weiß nie, wie der Verkehr läuft. Nach einer halben Stunde merke ich, ich habe diese wichtige Unterlage vergessen, ich muss zurück, Stress, 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 und ich war am Schimpfen, und gerade so, wie ich anfangen wollte, auf das Lenkrad zu schlagen, was mir eigentlich gar nichts getan hat, weil es hilft mir, das Auto zu lenken, fiel mir wieder ein, sei dankbar in allen Dingen. Und was macht man in so einer Situation? Meine Lösung ist eine einfache. Ich erkenne einfach an, ich weiß nicht, wofür das jetzt gerade gut ist. Und das sage ich Gott. Ich sage, Herr, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade passiert ist, dass ich diese wichtige Unterlage vergessen habe, aber gib du mir bitte Dankbarkeit in mein Herz. Und wenn man erstmal sowas gebetet hat, dann fällt es unwahrscheinlich schwer, ein unschuldiges Lenkrad weiter zu prügeln. Ja? Oder stellt euch eine andere Situation vor, und wir als Autofahrernation kennen das bestimmt ganz gut, vor uns der kommt einfach nicht in die Pötte, und ihr habt es eilig, und manch einer wird dann wirklich wild beim Autofahren. Und probiert es einfach mal aus, dieses kurze Gebet zu sprechen: Herr, ich weiß nicht, wofür das jetzt gerade gut ist. Lass mich dankbar sein. Hierbei geht es um die Einstellung. Erst wissen wir, es ist eine begrenzte Zeit, und jetzt geht es darum, dass Gott uns hilft, die richtige Einstellung zum Leben zu finden. Und das Dritte, in welche Richtung muss ich klicken? Kannst du mal weiterklicken? Danke. Ich bin so ein Typ, ich denke, dass ich relativ clever bin. Und das weiß ich, jeder von uns denkt das über sich selbst. Stimmt, habe ich gerade gemerkt. Und ich glaube, es ist manchmal ganz gut anzuerkennen, dass unsere Cleverness, unsere unfassbare Schlauheit und Berufserfahrung oder Lebenserfahrung oder was auch immer, dass die nicht immer ausreicht. Und ich finde diesen Vers in Philipper 4, Vers 7, das ist mein dritter Krisenhelfer, unfassbar gut und unfassbar wichtig. Da heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle, also auch Lukas Denuncius, Vernunft eingeschlossen, bewahre Herzen und Sinne. Und auch da, wenn wir in Situationen sind, wo wir sagen, ich weiß nicht weiter oder ich muss irgendwas entscheiden und die Logik sagt das eine, dann ist manchmal gut zu gucken, ist neben der Logik und der Entscheidung, die aus unserem Denken, aus unserer Schlauheit herauskommt, ist das der richtige Weg? Und dann sage ich immer, dann muss der Friede dazukommen. Und ein kleiner Anhang zu dieser dritten Regel ist da jetzt gerade eingeblendet worden: im Zweifel immer dagegen. Wenn ihr euch Dinge schönredet, wenn ich anfange, mir Dinge schön zu reden, wird es meistens schiefgehen. Wenn Zweifel da ist, wenn dieser Friede sich nicht zu 100% einstellt, mein Tipp, meine Empfehlung, entscheidet euch dagegen. Also Begrenzung, Einstellung, in sich horchen, in Zweifel dagegen. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Die letzte Folie. Oh, ich habe jetzt doch geklickt, Entschuldigung. Du bist schon, wusstest genau, wo mein Daumen gerade hingegangen ist. Sehr, sehr gut, vielen Dank. Vertrauen und Gehorsam sind aus meiner Sicht der wesentliche Kitt in Krisen, der vieles zusammenhält. Und ich hoffe, dass vielleicht ein kleiner Teil, eine kleine Aussage von der heutigen Predigt dir geholfen hat, was du mitnehmen kannst und sagst, okay, das ist wichtig, das ist relevant. Vielleicht wird das nicht die gesamte Krise lösen oder die ganze Herausforderung, vor der ich gerade stehe, aber es hilft. Und dabei wünsche ich mir, dass wir alle, ich natürlich auch, aber jeder Einzelne hier von Gott gesegnet wird. Amen.